Der Museumsdirektor und zuständig natürlich auch für Geschichte der Insel sitzt neben mir, Jörg Andres. 1947, ein schlimmes Datum für die Helgoländer, die ja schon längst von der Insel evakuiert waren. Die Insel hat in zwei Weltkriegen eine große strategische Rolle gespielt. Warum eigentlich?
Naja, durch die Lage bedingt, ne, so weit in der Nordsee draußen, war Helgoland strategisch gesehen eben ein sehr wichtiger Punkt für das Militär. Die Insel lag 70 Kilometer vor der Küste und insofern hatte sie eine Frühwarnfunktion und auch für die Schiffe war es eben eine Blockade vor dem deutschen Festland, vor der deutschen Bucht. Da konnte man die wunderbar blockieren.
Wie viele Menschen haben hier gewohnt und wovon haben sie gelebt?
Naja, ab 1890 wurde die Insel deutsch. Da sind dann mit einmal sehr viele Menschen auf die Insel gekommen, weil der Kaiser damals diese Insel militarisiert hat und hat dadurch natürlich sehr viele Soldaten, Marineangehörige und so etwas hierher gebracht. Viele Bauarbeiter kamen mit ihren Familien und dann war die Insel sehr stark bevölkert und wurde zum ersten Mal zu einer Festung ausgebaut.
Vor der Insel gab es auch sogar Seeschlachten. Mit Dänen und Schweden waren daran beteiligt. Also es war schon ein internationales Publikum hier unterwegs.
Es war immer ein sehr internationales Publikum hier unterwegs, denn bis 1890 war die Insel britisch und hat vielen, vielen Verfolgten in Deutschland hier Asyl geboten.
Im Ersten Weltkrieg, wie viele Menschen haben dort hier gewohnt, wenn man mal jetzt das Militär abzieht?
Das waren ungefähr 2.500 bis 3.000 Menschen, die hier gewohnt haben. Und dann kamen noch mal ganz viele Militärs und Bauarbeiter dazu.
Nach dem Krieg ist das Militär abgezogen. Man hat wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abrüsten müssen, was den Rückbau der Häfen anging. Und dann überwiegend, so vermute ich einfach mal, hat hier die Zivilbevölkerung gelebt, Fischfang?
Die Zivilbevölkerung hat überwiegend vom Fischfang gelebt, das ist völlig klar. Langsam ging aber auch dann der Tourismus wieder los, weil auch diese Demilitarisierung nach dem Ersten Weltkrieg war durchaus eine Touristenattraktion, dass die ersten Menschen schon wieder kamen und guckten sich mal diese Festung an, die jetzt geschleift werden sollte, die ja bisher nicht zu besichtigen war. Und man guckte sich halt diese deutsche große Festung an.
Die Nazis haben dann wieder erkannt, militärisch ein wichtiger Standort und haben Großes geplant gehabt.
Wie immer bei den Nazis haben sie immer alles sehr gigantisch und sehr groß geplant. Deswegen ist das auch nie was Richtiges geworden. Und haben hier natürlich Helgoland zu der größten Festung ausbauen wollten, die es je gegeben hat.
Wie weit sind sie gekommen? Es wurde ja doch tatsächlich eine Menge gebaut, auch in den Felsen gehauen, auch unterirdisch bis zu Beginn des Krieges.
Also sie haben bis zum Ende des Krieges, also bis zum Schluss wurde immer weiter gebaut. Es wurden sehr viele Bunker gebaut. Insgesamt hatten wir 13,8 Kilometer Bunkergänge auf dieser Insel. Da wäre jeder Schweizer Käsehersteller froh, wenn er so eine Lochdichte hinkriegen würde. Ne? Denn letztendlich haben wir nur 0,7 Quadratmeter Felsenfläche, das Oberland. Mehr ist es nicht und nur da kann man das reinbringen. Sie haben die Felsen völlig ausgehöhlt und haben hier die größte Festung bauen wollen, die es gibt. Die gesamte deutsche Nordmeerflotte sollte auf einmal hier Platz finden. Man wollte hier riesige Landgewinnungen machen. Also die Insel sollte vervierfacht werden, unsere Düne verzehnfacht. Und die gesamte deutsche Nordmeerflotte sollte auf einmal hier Platz finden und sollte hier repariert werden. Hier sollten Werften entstehen, alles, was dazugehört.
Man hat auch die Zivilbevölkerung nicht vergessen in der Zeit. Es war auch Platz im Felsen, im Bunkersystem für die Zivilbevölkerung.
Ja, man fing nach 1941 an, auch für die Zivilbevölkerung Bunkeranlagen zu bauen, weil dann wurde es auch hier gefährlich. Bis Ende 42 war das soweit fertig, dass die Bevölkerung da drinnen Platz gefunden hat.
Irgendwann sind die Menschen dann von der Insel evakuiert worden, nachdem hier alles bombardiert wurde.
Ja, am 18. April 1945 gab es hier einen großen Angriff mit fast 1000 Bombern, die die Insel in Schutt und Asche gelegt haben. Und danach war kein Leben auf dieser Insel mehr möglich, weil kein Haus mehr stand. Die gesamte Bevölkerung musste dann evakuiert werden.
Wo hat man die Menschen von Helgoland dann untergebracht?
Also sie kamen hauptsächlich nach Schleswig-Holstein. Und wer Verwandte hatte in Niedersachsen, in Cuxhaven oder irgendwo, der blieb auch da. Aber die meisten kamen nach Schleswig-Holstein und wurden dort auf die verschiedensten Orte verteilt.
Die Menschen haben die Insel verlassen, die Insel war leer. Was ist dann passiert nach dem Krieg?
Am 11. Mai wurde diese Insel an die Briten übergeben. Und danach haben die Briten die Insel noch lange, lange als Bombenabwurfplatz für ihre Royal Air Force benutzt. Haben bis 1947 dann in die Bunkeranlagen, aber nur in die militärischen Bunkeranlagen, die ganze Munition, die hier war, verbracht und haben auch von drüben noch Munition hergebracht und haben dann am 18. April 1947 6.700 Tonnen Munition hier zur Detonation gebracht, was die bis heute hin weltweit größte nicht-nukleare Detonation ist.
War das Ziel, die Insel tatsächlich verschwinden zu lassen oder nur die militärischen Anlagen zu vernichten?
Also der Befehl der Engländer sagt ganz klar aus, the demolition of the fortification of Heligoland. Das heißt, nur die militärischen Anlagen der Insel sollten zerstört werden. Und das kann man auch nachvollziehen, denn die ganzen Zivilschutzanlagen, da haben sie keine Bomben reingelegt. Und da wäre die Zerstörung für die Insel sehr viel schlimmer gewesen.
Dann haben die Engländer sich offensichtlich zurückgezogen. Die Insel war leer, wurde dann besetzt und es wurde viel gekämpft dafür, dass sie an Deutschland zurückgeht. Ausgerechnet von Menschen aus Süddeutschland.
Ja, die waren nachher diejenigen, die ausschlaggebend waren, dass das auf die Weltpresse gehoben wurde und bedeuten wurde. Aber die Helgoländer selber haben seit Jahren darum gekämpft. Nur ihre Stimme war natürlich nicht laut genug, um gehört zu werden in dieser schlechten Zeit nach dem Kriege, wo die ganze Menschheit weltweit große Probleme hatte. Und da war das kleine Helgoland eigentlich nicht so wichtig. Bis eben diese zwei Studenten aus Heidelberg die Insel besetzten, Weihnachten 1950. Und dann dieses ganze Problem Helgoland mit einmal auf die pressemäßig auf die Weltbühne hoben und etwas angeschoben haben.
Wie ging das los? Wie hat man diesen Kraftakt aufgewandt und hier wieder aufgebaut?
Naja, das ging im März 1952 wieder los. Am 1. März 1952 wurde die Insel wieder deutsch, wieder freigegeben von den Briten. Und da liefen auch schon alle Pläne für den Wiederaufbau. Man hat die Insel wieder besiedeln wollen. Damals war so etwas noch möglich, dass auch ein Minister in Bonn damals beiging und einfach Geld zur Verfügung stellte dafür, ohne lange zu fragen. Da hatten wir noch eine andere Art von Politik. Da konnte man noch schnell und unbürokratisch eine Entscheidung treffen. Und außerdem empfanden die deutschen Menschen das damals so als eine nationale Aufgabe, Helgoland wieder entstehen zu lassen. Das war noch weit nach dem Kriege. Der Krieg war 7 Jahre zu Ende. Da war das ganz wichtig für sie, dieses letzte Symbol, was immer noch bombardiert wurde, wieder entstehen zu lassen.
Und wie viele von den ursprünglichen Helgoländern sind zurückgekommen, haben mitgeholfen beim Aufbau?
Am Anfang waren es sehr wenige, weil die Insel musste ja erst geräumt werden und erst wieder bebaut werden, bis man herziehen konnte. Und bis dahin sind natürlich viele Ältere schon gar nicht mehr am Leben gewesen oder Jüngere hatten drüben Arbeit gefunden. Es kamen also von den Alten nicht mehr alle zurück. Aber die Insel war dann nach dem Kriege auch schnell wieder mit 2000 Menschen besiedelt.
Wie viel leben heute hier und wovon leben sie?
Also wir haben ungefähr knapp 1500 Einwohner, die das ganze Jahr hier sind auf Helgoland. Jetzt im Sommer haben wir noch ganz viele Saisonkräfte natürlich, die auch dann hier wohnen. Und leben tun wir eigentlich von dreierlei inzwischen. Hauptsächlich ist und bleibt es der Tourismus. Das ist unser größtes Standbein, was diese Insel hat. Dann haben wir hier die Forschung, die ganze Meeresforschung ist hier mit dem Alfred-Wegener-Institut der Biologischen Anstalt Helgoland. Und darüber hinaus haben wir jetzt die Offshore-Windenergie hier, die auch ein Standbein für Helgoland geworden ist.